Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marina Weißband, Publizistin und Buchautorin. Gerade aktuell von ihr erschienen ist das Buch Die neue Schule der Demokratie. Wilder Denken, wirksam Handeln. Einstmals war sie eine der prägenden Politikerinnen der Piratenpartei, als die Partei noch wichtig war. Und heute engagiert sie sich vor allem für mehr Partizipation. Sie leitet unter anderem das Aula-Projekt zur Schülerpartizipation. All das sei gesagt, Marina Weißband, um einen schönen guten Tag zu wünschen. Heute zugeschaltet zu uns in die Mittagssendung. Schön, dass Sie dabei sind.
Hi aus Münster.
Wir schauen hier wie immer auf die Themen des Tages und da ist mir gerade noch eine Meldung begegnet, die will ich uns nicht vorenthalten. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist ja gerade in Deutschland zu Besuch und er hat sich in einem ungarischen Radiosender über Deutschland geäußert, wie er es heute sieht. Ich zitiere mal, Deutschland sehe heute nicht mehr aus wie vor 10 Jahren, sagte Orban. Es schmeckt nicht mehr wie früher, es riecht nicht mehr wie früher. Dieses ganze Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, das unsere Großeltern und Eltern uns als Beispiel genannt haben. Und vielleicht das noch dazu, frühere Generationen hätten zu ihren Kindern gesagt, Sohn, wenn du fleißige Leute sehen willst, dann geh nach Deutschland. Wenn du gut organisierte Arbeit in Deutschland sehen willst, wenn du Ordnung sehen willst, dann geh dorthin, wo es Ordnung gibt. Das sagte Orban und er schloss es dann ab. Deutschland heute hingegen sei eine bunte, veränderte, multikulturelle Welt, in der Migranten nicht länger Gäste seien. Das ist eine sehr große Veränderung. Alles O-Ton Viktor Orban, Marina Weißband. Wenn Viktor Orban das sagt, man ahnt, er findet das nicht gut, oder?
Ja, aber das ist ja an sich eine gute Nachricht. Also wenn Viktor Orban etwas kritisiert, dann kann man dem schon mal aufgeschlossen zugewandt entgegensehen.
Okay. Hat er denn präzise beschrieben?
Nein, um Gottes Willen. Er geht sich in völlig Wagen. Was heißt, es schmeckt nicht mehr so? Also wie oft hat er in den letzten 10 Jahren an Deutschland geleckt? Es ist doch eigentlich gut, wenn ein Land sich verändert. Es gibt Dinge, die sich zum Schlechteren verändern, wenn wir zum Beispiel nicht in Infrastruktur investieren. Ja, die hat vor Jahren besser funktioniert. Gesellschaftlich hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel Gutes getan. Ich meine, in den 70ern konnte eine Frau noch nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes einen Schrank kaufen oder arbeiten oder ein Konto eröffnen. Dinge verändern sich und auch ein Viktor Orban kann daran nichts tun.
Er wird ja noch Olaf Scholz begegnen, wer weiß, wie sie sich da austauschen. Vor allem, wer weiß, was es da zu essen gibt. Ich glaube, nach dem Fischbrötchen-Eklat mit Macron ist man da auch viel sensibler geworden. Aber wer weiß, vielleicht wäre das ja genau das, was einem Viktor Orban schmecken würde. Können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Wir schauen auf Themen dieses Tages, wie gesagt, und ein Thema ist gleich. Und das ist dann natürlich auch eine Frage, inwieweit sich da ein Land weiter verändert oder auch vielleicht wieder in eine andere Richtung verändert. Die großen Diskussionen, die es gerade auf politischer Ebene gibt, zur Migration. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat dazu ja getagt. Die Innenministerkonferenz tagt dazu gerade derzeit noch, geht gleich zu Ende. Darauf schauen wir und wir wünschen aber erstmal allen einen schönen guten Tag, die heute dabei sind. Eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Zu Gast Marina Weißband. Ja, die Sitzung der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz, die hat dann doch deutlich länger gedauert, als man eigentlich geplant hat. Man kam erst sehr viel später vor die Presse gestern Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Das Ergebnis, das passte dann aber doch auf 2,5 Seiten und war vor allem ein Papier der Absichtserklärung. Man will, und das ist das Großthema, um das es ging im Bereich der Migration, sich also eine Möglichkeit einer Drittstaatenlösung genauer anschauen. Also das bereits, und da unterscheiden sich dann auch schon die Konzepte, möglicherweise das Modell Ruanda, was eher von der Union verfolgt wird, Drittstaaten, die außerhalb der Europäischen Union liegen, genutzt werden könnten, um da Asylverfahren abzuhalten oder auch Asylbewerber, die hier kein Bleiberecht haben, dorthin abzuschieben. Die sozialdemokratisch geführten Länder denken da eher an EU-Partnerländer, die man da stärker einbinden sollte. Das war eines der großen Themen bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die bereits abgeschlossen ist, ging unter anderem auch noch um die Bezahlkarte. Jetzt tagen derzeit noch die Innenminister, Bund und Länder in Potsdam. Da gibt es demnächst eine Pressekonferenz. Aber eine Idee, über die wir hier schon sprechen können, mit meinem heutigen Gast, mit Marina Weißband, ist folgende, die auch viel im Vorfeld diskutiert wurde, nämlich das Bürgergeld zu kürzen für eine bestimmte Gruppe Geflüchteter, nämlich für die ukrainischen Geflüchteten, die eben anders als andere Asylbewerber beispielsweise direkt das Bürgergeld bekommen haben. haben und nicht nur die Leistungen, die Asylbewerber sonst kriegen, die eben niedriger liegen, die auch mit mehr Auflagen verbunden sind. Jetzt frage ich das Sie, Frau Weißband, die Sie ja selbst in der Ukraine geboren sind, dort die ersten Lebensjahre aufgewachsen sind und ja auch sich vielfach zu Wort gemeldet haben in all den Debatten, die wir seit Ausbruch des Krieges haben. Wie schauen Sie auf diese Debatte?
Ich finde die völlig verkehrt. Ich meine, Bürgergeld bekommen ukrainische Geflüchtete ja, weil sie direkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das heißt, die dürfen hier in Deutschland direkt arbeiten. Das dürfen Asylsuchende ja gar nicht. Und deshalb macht es auch Sinn, sie in ein System zu stecken, wo sie direkt ans Jobcenter angebunden sind. Und das Geld zu kürzen, einfach nur damit noch mehr arbeiten, finde ich komisch, weil erstens ist der Unterschied gar nicht so groß. Wir sprechen da bei Alleinstehenden von 103 Euro. Die Frage ist halt, sind das die 103 Euro, die zwischen du bleibst zu Hause und du gehst irgendwo arbeiten stehen? Oder sind da vielleicht andere Faktoren wichtiger? Zum Beispiel sind ja die meisten Geflüchteten Frauen mit Kindern, die diese Kinder betreuen müssen. Das heißt, die können gar nicht arbeiten. Oder was auch häufig passiert ist, dass ihre Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Das heißt, sie können in ihren Jobs einfach gar nicht arbeiten, obwohl sie gerne würden.
Es gibt ja diese Vergleichszahlen, die auch schon vor einigen Wochen mal aufgekommen sind, weil ja ukrainische Geflüchtete in alle möglichen Länder Europas natürlich flüchten mussten. Natürlich vor allem nach Polen, ein Land, wo es so gut wie gar keine finanzielle Unterstützung gibt für die Geflüchteten aus der Ukraine. Mit einer sehr hohen Arbeitsquote, wahrscheinlich zwangsweise dadurch, weil man ja irgendwie über die Runden kommen muss. Aber auch selbst, wenn man westeuropäische Länder in den Vergleich zieht, die Niederlande, aber auch Großbritannien, haben deutlich höhere Beschäftigungsquoten bei den ukrainischen Geflüchteten. Und ich glaube, deswegen sind einige auf die Idee gekommen, na, was ist denn hier eigentlich anders? Warum gelingt uns das so schlecht?
Ich habe Deutschland vor allem als Land erlebt, in dem der Zugang zum Arbeitsmarkt wirklich hochbürokratisch ist. Und ich würde das eher hinterfragen. Als meine Mutter hierher gekommen ist, haben wir Sozialhilfe bekommen. Und wir haben ein Auskommen bekommen, das, von dem man wirklich würdig leben konnte. Und wir haben auch uns sehr, sehr dankbar dafür gefühlt. Also ich trage dieses Gefühl der Dankbarkeit bis heute in mir und bin auch deswegen politisch aktiv. Und meine Mutter wollte auch gerne sofort arbeiten. Sie war Diplomökonomin breiten Profils, aber sie durfte nicht arbeiten, weil anerkannt wurde von ihrem gesamten Studium, wurde ein Realschulabschluss. Und dann musste sie nämlich erstmal eine Ausbildung machen zur Buchhalterin. Und das ist sie bis heute. Das heißt, wir halten Leute auch einfach vom Arbeitsmarkt ab. Und das hat nicht damit zu tun, ob wir den Leuten 100 Euro weniger geben und dafür ja die Staatskasse mit der Bürokratie dieser Umstellung massiv belasten.
Also das heißt, wir haben mal wieder, höre ich bei Ihnen richtig raus, eigentlich eine Debatte am Thema vorbei, eine Scheindebatte, die sich so um diese Frage, ja, wie viel Geld, welcher Status es letztlich dreht, aber in Wirklichkeit sind es eher bürokratische Hürden, die Menschen abhalten, davon hier Arbeit zu finden?
Ich glaube ja. Ich glaube, es sind bürokratische Hürden. Es sind auch Wohnhürden. Es ist zum Beispiel sehr schwer, in Städten wie Berlin eine Unterkunft zu finden, wo viele halt Verbindungen haben, wo viele guten Zugang zum Arbeitsmarkt hätten, weil dort auch Branchen sind, die viele Ukrainer beherrschen, zum Beispiel in der IT, wo Leute auch gesucht werden. Aber man kommt halt irgendwo unter und dann muss man irgendwo gucken. Und ich glaube, wir könnten viel, viel tun, um das zu vereinfachen, was nicht so teuer wäre, wie das gesamte System umzustellen und die Leute ja im Gegenteil vom Jobcenter nochmal weiter zu entfernen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es sind viele Frauen, Frauen mit Kindern, die aus der Ukraine hergekommen sind. Das entspricht natürlich auch dem Bild, dass die meisten Männer ja in der Ukraine geblieben sind, kämpfen wollten, kämpfen mussten an der Front. Es gilt aber natürlich nicht für alle. Es gibt auch ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Europa, in Deutschland. Das ist ja nochmal so ein spitzer Punkt der Diskussion. Der Innenminister von Brandenburg, Stübgen, hat das aufgeworfen, als er gesagt hat, gerade diesen Männern möge bitte die staatliche Unterstützung hier gestrichen werden, weil sie doch so dringend gebraucht würden. Also er hat auch das Wort der fahnenflüchtigen ukrainischen Geflüchteten verwandt. Wie sehen Sie das? Weil ich meine, es ist ja in der Tat so, dass auch Präsident Zelensky auch die ukrainische Politik ja im Prinzip an die Länder appelliert hat, in die Ukrainer geflüchtet sind. Bitte unterstützt uns, wir brauchen diese Leute. Ist das hilfreich im Sinne der Ukraine, so eine Diskussion?
Ich meine, natürlich plädiert Zelensky dafür. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Job. Und in der Ukraine gibt es Gesetze, die die Leute verpflichten. Aber Es ist überhaupt nicht Deutschlands Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Männer in der Ukraine an die Front geschickt werden. Zumal, wenn Deutschland nicht ausreichend mit Munition hilft. Ich meine, mein eigener Cousin kämpft gerade an der Front. Ich habe Familie, die dort kämpft und auch wirklich daran glaubt. Und gleichzeitig habe ich genau den gleichen Menschenrespekt vor jedem, der aus verschiedenen Gründen sagt, ich kann nicht kämpfen oder ich will nicht kämpfen. Und es ist nicht die Aufgabe des deutschen Staates, Leute dafür zu sanktionieren. Man kann ihnen das Existenzminimum dafür ja gar nicht nehmen.
Also juristisch wäre das ein wahrscheinlich geradezu unmöglicher Weg. Was aber natürlich auch gerade zeigt, wie diese Migrationsdebatten gerade laufen. Also wie nah sind wir eigentlich daran, dass da wirklich praktische Lösungen gefunden werden? Wie stark sind wir im Bereich der Symbolpolitik? Also wo stark Schlagzeilen gemacht werden, 5-Punkte-Pläne vorgelegt werden, bei denen Expertinnen und Experten sagen, naja, 4 von denen kann man schon mal gleich streichen, weil juristisch gar nicht denkbar.
Wir sind ehrlich gesagt mit beiden Beinen in der Symbolpolitik. Allein diese diskutierte Drittstaatenlösung, das hat noch kein Staat erfolgreich angewandt, weil es einfach juristisch praktisch nicht möglich ist. Und das ist ja auch, warum Scholz damit irgendwie hadert. Aber er will es auch nicht ablehnen, weil er will nicht der Kanzler sein, der es ablehnt. Es ist alles so bescheuert, weil wir uns so vor den Rechten treiben lassen in der Debatte. Die AfD gewinnt mit einem einzigen Thema, das ist Migration. Und das heißt, es ist natürlich in ihrem Sinne, dass alle darüber sprechen. Und das ist ein gutes Beispiel. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wurden ja auch andere Dinge besprochen. Aber die Medien konzentrieren sich hauptsächlich auf Migration. Und die Politiker konzentrieren sich auch hauptsächlich auf Migration. Dabei haben wir in Deutschland massiv größere Probleme, die jeden Einzelnen im unmittelbaren Alltag viel mehr betreffen. Wenn man mal an den eigenen Alltag denkt, dann ist es zum Beispiel ein großes Problem, wenn man keinen guten Zugang zu medizinischer Versorgung hat, weil die Wartezeiten für Fachärzte so lang ist. Und dann kann sich kein Friedrich Merz hinsetzen und sagen, das liegt an den Migranten. Das ist einfach verlogen.
Aber können denn Debatten quasi aus sich selbst heraus dann so groß werden, wenn es nicht irgendein Problembewusstsein gibt? Also dieser Gedanke, glaube ich, der muss auch im Raum bleiben. Offenbar gab es da zu lange, und ich meine, Olaf Scholz ist das beste Beispiel selbst, der Bundeskanzler, der lange versucht hat, dieses Thema von sich fernzuhalten, lange den Wunsch der Bundesländer, bitte mal zusammenzukommen, um die Frage zu klären, wie schaffen wir das jetzt mit wieder steigenden Zahlen von Flüchtlingen, die unterzubringen, lange auch Treffen dazu abgelehnt hat, gesagt hat, das macht die Innenministerin, also ein bisschen eine Problemverschiebung vorgenommen hat, die sich dann natürlich im politischen Raum andere zunutze machen.
Die eine Frage ist, wenn gewählte Repräsentanten sich treffen und sich fragen, okay, wie unterstützen wir die Kommunen dabei, damit klarzukommen? Wir haben schon lange das Problem, nicht nur mit Migration, dass Kommunen zu wenig Ressourcen bekommen, um die Aufgaben zu stemmen, die ihnen übertragen werden. Das andere ist aber, wenn medial ein Zirkus daraus veranstaltet wird, denn das hilft den Kommunen normalerweise null, haben wir gerade festgestellt, es ist viel Scheinpolitik im Raum. Und die Frage ist auch noch, wie entsteht so eine Debatte? Also woher kommt das Thema in Anführungszeichen auf die Straße? Da gibt es so einen Kreislauf. Die Medien wollen ja immer über das sprechen, worüber die Menschen auf der Straße sprechen. Aber die Menschen auf der Straße sprechen ja hauptsächlich über die Dinge, die in den Medien besprochen werden. Es ist ein Kreislauf. Und wenn man diesen Kreislauf zurückverfolgt, landet man in letzter Zeit deprimierend oft bei irgendwie 100 russischen Bots. Ich bekomme selbst mit, wie das passiert. Rechte schreiben unfassbar viele Briefe zum Beispiel. Und die landen auch auf meinem Schreibtisch. Und darin beschweren sie sich immerzu, wie schrecklich das mit der Migration sei, wie schrecklich die Migration sei. Das sind in Wirklichkeit gar nicht so viele Leute. Die sind aber sehr, sehr gut mobilisiert. Und das heißt, Politiker haben den subjektiven Eindruck, dass das ein super wichtiges Thema ist. Und Medienleute werden ähnliche Briefe Stapel kriegen oder auf Twitter, wo diese Themen ja auch gepusht werden von Bots. Ich verfolge das ja seit 2013. Wir arbeiten das jetzt auch langsam auf, wie da die Kampagnen gelaufen sind. Ja, aber Zeitungen schreiben Dinge von Twitter ab, weil es ist eine günstige Quelle. Und wenn die Zeitung darüber schreibt, dann reden die Leute halt drüber und dann kommt das in eine Talkshow und dann schauen die alle und dann konzentriert man natürlich auch die eigene Wahrnehmung darauf und dann sitze ich in der Straßenbahn und stelle fest, oh, da wird nicht Deutsch gesprochen, da wird nicht Deutsch gesprochen und wenn mir das mit Begriffen begleitet wird wie Flüchtlingswelle, oder Migrationsproblem, dann nehme ich das auf eine bestimmte Weise wahr. So beeinflussen Medien die öffentliche Wahrnehmung. Würden wir genauso über Autos sprechen, hätten wir eine völlig andere Verkehrspolitik.
Wir können es immer testen. Marina Weißband, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, mit Blick auf die Themen des Tages. Wir haben über die Migrationspolitik gerade auch die Frage gesprochen, wie mit ukrainischen Geflüchteten hier in Deutschland umgegangen wird. Wir schauen auf die Themen des Tages heute mit Marina Weißband, der Autorin und Publizistin und gebürtigen Ukrainerin 1987. Frau Weißband, sind Sie geboren in der Ukraine und 1994 nach Deutschland gekommen, richtig?
Mhm, genau. Ja.
Und wahrscheinlich natürlich durch das Biografische, aber nicht nur deswegen, mit dem, was dort passiert, noch enger und noch stärker verbunden als viele andere auch. Wobei, da muss man wahrscheinlich schon auch eine erste Einschränkung machen. Das Thema Ukraine, der Ukraine-Krieg, wie nehmen Sie das wahr? Rutscht das so langsam in unserer Wahrnehmung ein Stück nach hinten?
Ja, aber das ist natürlich. Menschen können nicht ewig Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken. Das hat damit zu tun, wie unsere Aufmerksamkeit funktioniert. Sie guckt nämlich immer, wo verändert sich etwas. Und ich sage selbst seit 2 Jahren zur Ukraine wenig Neues. Ich finde nur, es passiert eine schlimme Sache und das ist, dass wir keine Debatte haben um die deutschen Ziele in der Ukraine. Die haben wir ganz am Anfang verpasst und seit 2 Jahren bin ich so, was ist eigentlich das Ziel der Bundesregierung? Und auf diese Frage haben wir keine Antwort. Stattdessen laden wir in Talkshows zu dem Thema irgendwie immer Sarah Wagenknecht oder sonstige Kreml-Positionen ein und diskutieren die immer gleichen Verschwörungstheorien, widerlegen, fact-checken und drehen uns immer wieder in einer Spirale. Wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Anstatt zu besprechen, hey, was ist eigentlich die Strategie der NATO hier? Was ist eigentlich das langfristige Ziel? Warum verschleppen wir die Hilfe so sehr? Ist das Absicht? Ist das Unfähigkeit? Oder was steht dahinter?
Hätten Sie denn Antworten auf diese Fragen?
Meine Vermutung ist, dass das Ziel der USA zum Beispiel darin besteht, nicht, dass die Ukraine gewinnt, sondern dass Russland verliert. Das sind verschiedene Ziele. Russland soll sich in einem möglichst langen, zehrenden Krieg ausbluten. Also alle Geldvorräte, Waffenvorräte, die gesamte Wirtschaft. Das funktioniert so weit, dass die Wirtschaft jetzt komplett auf den Krieg ausgerichtet ist. Ja, außer Krieg kann Russland aktuell wenig machen. Und die Hoffnung ist wohl, es als globale Power in die Knie zu zwingen. Ich finde das naiv, dieses Vorgehen. Also nicht nur hochgradig zynisch gegenüber der Ukraine, die man da im Prinzip als Kanonenfutter missbraucht, sondern ich finde es auch naiv, weil Russland ohne Krieg nicht mehr regierbar ist. Und es wird darauf hinauslaufen, dass der Konflikt wahrscheinlich so schleichend sich da festfriert, wo er gerade ist. Und irgendwann werden irgendwelche eroberten Landesgebiete nicht offiziell, aber de facto Putin zugeschustert, genau wie das damals mit der Krim und mit der Ostukraine passiert ist.
Aber gäbe es denn eine andere Strategie, also die aus Ihrer Sicht erfolgsversprechender ist?
Im Sommer 2022 waren sich sowohl ukrainische als auch russische Militäranalysten einig, dass wenn der Westen in diesem Frühjahr, Sommer alles geschickt hätte, was er versprochen hat, dass der Krieg dann im Sommer 2022 vorbei wäre. Und das ist die Strategie. Nicht dasselbe, was wir jetzt geliefert haben, ja, keine Mehrkosten, aber einfach nur konzentriert, sodass die Ukraine auch eine Gegenoffensive machen kann. Das hätte schon geholfen.
Also das heißt, auch jetzt, würden Sie sagen, ist eigentlich die Lösung schneller mehr militärische Unterstützung schicken?
Der beste Zeitpunkt war am Anfang des Krieges, der zweitbeste ist jetzt.
Okay. Sie kennen natürlich die Debatte, wir können es sozusagen reinszenieren an dieser Stelle. Aber ich glaube, es ist eben einfach auch eine Sorge, die viele Menschen umtreibt. Man hat es gesehen, auch bei jüngsten Wahlergebnissen, dass genau das zu dieser Eskalation mit einer unberechenbaren russischen Seite, mit Wladimir Putin führen kann, die man eben noch mehr fürchtet.
Erstens, an den Wahlergebnissen lese ich das nicht ab. Nach wie vor unterstützen die meisten Menschen diese oder mehr Hilfe für die Ukraine. Und zweitens, wir haben doch gesehen, wie das funktioniert. Vor genau 10 Jahren, 2014, hat Putin die Krim annektiert, hat de facto den Donetsk und Luhansk besetzt. Und der Westen hat gesagt, oh, bloß kein Konflikt, bloß kein Krieg. Wir schweigen darüber, wir geben ihm das ab. Wir machen Verbindungen mit Russland, wir machen Nord Stream. Wozu hat das geführt? Hat das zu Frieden geführt? Nein, hat es nicht. Und genau so wird er diese besetzten Gebiete wieder als Absprungbasis nutzen für die nächste Invasion. Das hat wirklich viel mehr mit Logik zu tun als mit Meinung inzwischen. Wir sind diesen Weg schon gegangen. Wann lernen wir?
Aber ich meine, diese Frage, wann lernen wir, fragen natürlich Menschen, die mit einer Grundskepsis gegen die Möglichkeit, Konflikte über Krieg und Gewalt zu lösen, an diese Situation herangehen, die sich an andere kriegerische Situationen erinnert fühlen. Man könnte ja sagen, also Sie haben es ja vorhin auch selber gesagt, Sie müssen eigentlich seit 2 Jahren sehr ähnliche Dinge sagen. Wir sehen eine Verfestigung, man könnte fast sagen, in Anlehnung an Remarque, im Osten nichts Neues, also eine Frontverhärtung und möglicherweise irgendwann, wenn wir in den Geschichtsbüchern zurückschauen, die Frage, die wir auch an frühere Generationen gestellt haben, warum habt ihr nicht früher verhandelt? Warum habt ihr nicht früher versucht, diese Dinge nicht auf dem Schlachtfeld zu lösen, sondern im Gespräch miteinander?
Die Gespräche finden statt, aber solange der eine das Land bombardiert, was soll man denn machen? Putin hat bisher auf alle Verhandlungen geantwortet mit mehr Bombardement von Städten, von Zivilisten. Haben die den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt? Nein, haben sie nicht. Aber wir lernen bis zum Erbrechen über den Zweiten Weltkrieg und wir lernen über Peace in our time und wir lernen über Gespräche mit Hitler und Besänftigen und Sudetenland verschenken. Ich verstehe das nicht. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, dessen absolutes Anliegen es ist, die Ukraine zu vernichten, der sie einseitig angegriffen hat. Wenn man verhandeln will, dann muss man doch vor der russischen Botschaft dafür demonstrieren.
Absolut. Ich glaube, in dieser Zielsetzung, und da gebe ich Ihnen recht, von den Wahlergebnissen zeigt sich das auch, sind viele genau an diesem Punkt und auch in der klaren Benennung, wo die Aggression gestartet ist. Ich habe aber auch genau diesen Zweiten Weltkriegsvergleich neulich im Gespräch mit Svenja Flassbühler, der Philosophin, die sich von Anfang an kritisch gezeigt hat gegenüber Waffenlieferungen, erwähnt. Und sie sagte, ja, aber stellen Sie sich das Szenario vor, ein Adolf Hitler hätte damals schon die Atombombe gehabt. Und das ist ja das, was einfach sehr viele fürchten. Dass wir durch diese Eskalation, die es unweigerlich bringen würde, wenn es noch konzentrierteres, noch konzertierteres militärisches Engagement des Westens, der NATO gäbe, wenn die NATO in den Krieg so massiv mit einsteigen würde, wie Russland es der NATO sowieso die ganze Zeit vorwirft, dass dann natürlich etwas passieren kann, was keiner berechnen kann. Wir haben gerade die Bilder gesehen von Wladimir Putin in Nordkorea, also wo man sieht, sozusagen, wo das Mindset auch dieses russischen Führers gerade steckt.
Das heißt, diese Leute wollen in einer Welt leben, in der jede Atommacht die Freiheit hat, Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben, wie es ihnen passt, ohne irgendwas befürchten zu müssen, weil sie ja die Atombombe hat. Und das ist in den Augen dieser Leute eine friedlichere Welt?
Ja, ich verstehe Ihre Zweifel. Es ist,
ist das für eine Weltordnung, in der, wenn jemand nur sagt, Atombombe, sagen alle, nimm alles, was du willst, entschuldige, wir wollten auch gar nicht aufmucken, Völkerrecht brauchen wir auch gar nicht. Das ist doch keine friedliche Welt. Das wird doch nur zu noch mehr Konflikten und noch mehr Kriegen führen. Wenn Putin, diese Eskalationsspiralargumente verstehe ich nie, weil Putin eskaliert schon maximal. Putin eskaliert schon exakt so weit, wie Putin bereit ist zu eskalieren.
Naja, die maximale Eskalation wäre natürlich die Atomare und die haben wir nicht. Und da haben wir
Warum würde er das tun? Russland würde doch auch zerstört werden dabei.
Ja, aber wir haben natürlich auch
10 rote Linien gezogen und sie selber schon überschritten.
Ich stelle bloß fest, auch in Gesprächen mit vielen Hörerinnen und Hörern, Zuschriften, die wir kriegen, und ich glaube, das dokumentiert das Wahlergebnis auch noch nicht in der Mehrheit, aber in den Zuwächsen, die wir gesehen haben, bei der neuen politischen Kraft BSW, aber natürlich auch im Feld der AfD, dass diese Angst, diese Sorge, ob nun rational oder nicht, dass sie einfach offenbar stärker ist als das, was sie zu Recht einfordern, dass man eigentlich diese Linie ziehen müsste.
Eine irrationale Sorge ist ja völlig verständlich. Völlig verständlich. Ich verstehe völlig die Angst davor. Die Frage ist halt, wie geht man damit um und gibt man sich der Angst hin und tut dann etwas Irrationales, das heißt etwas, das mich von den eigenen Zielen, nämlich Frieden, wegbewegt, oder analysiere ich die Situation, ohne mich in meiner Panik zu überlassen und treffe eine rationale Entscheidung, die eher nachhaltigen Frieden garantiert. Und nachhaltigen Frieden garantiert die Einhaltung und Ahndung des Völkerrechts, und zwar für alle Seiten, bevor irgendjemand anfängt mit "Aber Amerika". Ja, für alle Seiten. Einfach alle sollten sich an das Völkerrecht halten. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen andere Länder damit drauf achten. Eine bessere Weltsicherheitsordnung haben wir derzeit nicht. Ich will nicht in einer Welt leben, in der Putin Grenzen verschieben kann, wie er will.
Wir sprechen mit Marina Weißmann. Ich sagte es anfangs und ich glaube, die meisten werden sich auch noch daran erinnern, der großen Öffentlichkeit bekannt geworden, als es mal die starke Phase der Piratenpartei war, damals als politische Geschäftsführerin der Partei. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, auch mit Blick auf Bots und andere Geschichten, dem Digitalen und den Fragen, wie das Digitale auch uns prägt, natürlich weiterhin verbunden. Ich habe ein Thema jetzt auf der Tagesordnung hier, was in Brüssel von der Tagesordnung genommen wurde, nämlich das EU-Gesetz gegen Kindesmissbrauch, so ist es gelabelt. Man könnte auch sagen Chat-Kontrolle, also der Einblick in die Chatte. Bevor wir darüber sprechen, haben wir mal einen kurzen Einspieler von unserem Brüssel-Korrespondenten, der sagt, was der Plan war und warum es gescheitert ist.
Die belgische Ratspräsidentschaft hatte einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der den bisherigen Entwurf der Kommission abschwächen sollte. Die Idee, wer in Zukunft auf Diensten wie WhatsApp Bilder oder Videos verschicken will, der soll zuvor einwilligen, dass die Bilder und Videos von einer Software auf Kindesmissbrauchsdarstellungen gescannt werden können. Ohne Zustimmung sollen keine Bilder und Videos mehr versendet werden dürfen. Audios jedoch ließ der Kompromissvorschlag außen vor. Das Gesetz polarisiert sehr stark und der Druck, Kindesmissbrauch zu bekämpfen, wächst. Vor allem deshalb, weil die Anzahl gemeldeter Missbrauchsfälle stark zugenommen hat. Weltweit haben Internetfirmen innerhalb eines Jahres mehr als 85 Millionen Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.
Also das war die Zusammenfassung von Paul Vorreiter hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Marina Weißmann, ist das gut, dass das jetzt erstmal gescheitert ist?
Ja, das ist sehr gut. Und ich hoffe, es bleibt auch gescheitert. Denn das mit Kindesmissbrauch zu labeln, ist natürlich clever. Das machen sämtliche Massenüberwachungspläne schon immer. Es geht immer angeblich gegen Darstellungen von Kindesmissbrauch. In Wirklichkeit werden diese Dinge immer missbraucht, wenn man sie hat. Und es wäre eine absolute Katastrophe, wenn man keine verschlüsselten Nachrichten mehr versenden könnte, wenn man im Prinzip das gesamte Briefgeheimnis für alle Menschen aufgibt und die gesamte Bevölkerung komplett überwacht werden dürfte.
Aber ist das denn nur vorgeschoben? Ich meine, es gibt ja natürlich, und da gibt es ja auch immer wieder Ermittlungsergebnisse und dann wirklich erschreckende Ergebnisse, erschreckende Funde, ein massives Problem im digitalen Bereich mit Materialien, pornografischen, kinderpornografischen Materialien und dergleichen, was da verbreitet wird.
Das ist richtig und ich würde mich in einem Zwiespalt fühlen und das Argument gelten lassen, wenn ich wüsste, dass die Behörden ansonsten alles tun, was sie schon dürfen, um Kindesmissbrauch im digitalen Bereich zu bekämpfen, tun sie aber nicht. Ein Beispiel ist, dass die meisten dieser betreffenden Bilder zwar im Darknet getauscht werden, aber im Darknet, wo man die Urheber nicht finden kann, werden nur die Links darauf getauscht. Gehostet werden diese Bilder auf ganz normalen Servern von der Telekom, von Amazon und so weiter. Und man kann diese Serverbetreiber anschreiben und sagen, hey, löscht bitte diese Darstellungen von Kindesmissbrauch. Und dann machen die das. Aber das wird nicht getan. Ja, diese Bilder werden online gelassen. Es gibt so vieles, was wir unternehmen könnten, was 1000-mal effektiver wäre. Da sind sich auch alle Experten zu dem Thema einig. Aber es kommen immer wieder die Ideen von Überwachung auf. Und da kann man schon zu dem Eindruck kommen, vielleicht geht's gar nicht um die Kinder.
Also insofern mal ein gutes Zeichen einer Ampelregierung, die ja da auch damit angetreten ist, so ein bisschen grün-liberal fortschrittlich zu denken, dass sie hier mal gerade steht und so etwas stoppt.
Naja, in erster Linie ist es tatsächlich liberal, ne? Weil es wäre staatliche Überwachung. Und erstens hätte es total bescheuerte Konsequenzen, selbst wenn es nicht missbraucht wird. Hätte es die bescheuerte Konsequenz, dass ich im Urlaub bin und wir sind am Strand und meine Tochter spielt im Badeanzug und ich möchte davon ein Foto an meine Mutter schicken. Darf ich nicht? Ich werde jetzt plötzlich geflaggt für Kindesmissbrauch. Und die nicht bescheuerten Auswirkungen ist, wenn es missbraucht wird, dann nehmen wir mal an, die rechtsradikalen Parteien in Europa kommen an die Macht und haben dann die Kontrolle über diesen Apparat, der alle Chats bewacht. Das heißt, sobald du etwas gegen sie sagst, sobald du etwas gegen die Regierung sagst, wirst du abgeholt. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben will.
Hm. Aber wir haben natürlich schon das Dilemma und das erleben wir immer wieder. Also wenn, ich habe das auch als Journalist gemerkt, beim Stichwort Darknet, wie wir darüber berichtet haben, wenn wir beispielsweise, ja, oder auch verschlüsselten Messenger-Diensten, die eben das anbieten, wie, wenn wir aus Ländern berichtet haben, wo es eben keine freie Presse, keine freie Meinungsäußerung dergleichen gibt, haben wir immer markieren müssen, dass es ganz wichtig für Oppositionsgruppen, um sich überhaupt noch auszutauschen. Und gleichzeitig sehen wir dann aber in freiheitlichen Gesellschaften, dass das natürlich auch genau die Schutzräume sein können. Jetzt haben wir über Kinderpornografie gesprochen, aber natürlich auch für alle anderen kriminellen Machenschaften, weil eben genau der Blick hinein nicht so leicht möglich ist.
Ja, und wissen Sie was? In autoritären Gesellschaften sind Kriminelle auch aktiv. Das ist das Ding. Kriminelle sind sowohl in autoritären wie in liberalen Gesellschaften aktiv, sowohl in überwachten als auch in nicht überwachten Gesellschaften, weil Kriminelle ja genau die kriminelle Energie haben, sich die entsprechenden Zugänge zu verschaffen. Wer leidet, ist die normale Bevölkerung. Wir könnten diese Dinge löschen. Wir könnten Login-Fallen machen. Wir könnten mehr Zeit für Kinder nehmen, die Betreuungsschlüssel erhöhen, damit wir viel mehr Fälle einfangen, wo etwas passiert, damit wir nicht einfach nur so ein immer mehr Überwachung, immer mehr Überwachung, immer mehr Kontrolle und stattdessen direkt an der Quelle, da wo es passiert, sofort einschreiten können und nicht nur die Verbreitung dieses Materials stoppen können, sondern den Missbrauch in erster Linie. Darum geht es ja eigentlich. Aber das machen wir nicht. Wir stellen nicht mehr Personal an Schulen ein. Wir bezahlen Erzieher nicht besser. Und da wird die Debatte für mich sehr unehrlich.
Wir sind ja in dem Jahr, in dem Sie als Hörerinnen und Hörer uns wieder ein Thema mitgegeben haben und eigentlich gerne positiv in die Zukunft schauen wollten. Es wäre so schön, wenn ein Ausblick in die Zukunft, und das ist eine Frage, die wir auch gerne unseren Gästen mitgeben. Marina Weißband ist heute zu Gast und ja, sie hat etwas vor Augen. Es wäre so schön, wenn wir mehr Beteiligung hätten, Mitbestimmung.
Mhm. Wenn unsere Räume wieder uns gehören würden.
Wie meinen Sie das? Welche Räume?
Die öffentlichen. Ich meine die öffentlichen. Ich meine die Straße. Ich meine die Kita. Ich meine die Schule. Ich meine die Innenstadt. Dass wir uns als Menschen zusammentun und wieder stärker in diesen öffentlichen Räumen leben können, ohne dort Geld auszugeben. Dass wir Begegnungsräume haben, wo wir eigenes Essen mitbringen können in die Innenstadt, wo es Reparaturcafés gibt und gemeinsame Gärten und die Volkshochschule mit der Bibliothek zusammengelegt sind und wir einfach gemeinsam Alkohol trinken können in einem Raum, in dem wir dabei nicht arm werden, wo wir wieder Menschen verschiedener Herkünfte, verschiedener Berufe, verschiedener Bildungsgrade und politischer Orientierungen begegnen. Ich würde mir wünschen, dass die SchülerInnen selbst die Regeln ihrer Schule und ihres Lernens bestimmen dürften und schon Kita-Kinder im Rahmen ihrer Fähigkeiten Regeln aufstellen können, mitbestimmen können, damit sie das Gefühl haben, ich bin nicht Opfer meiner Gesellschaft, ich bin hier nicht Besucher, sondern ich bin ein wichtiges, unverzichtbares Mitglied dieser Gesellschaft. Ich bin Gestalter.
Hm. Wenn wir mal bei dem letzten Punkt anfangen, sehr viele spannende Punkte, bei dem letzten, bei der Bildung und bei der Schule. Jetzt würden wahrscheinlich Menschen, die konservativ auf dieses Bildungssystem schauen, diese ganze Form der Pädagogik und der Ausweitung mit Blick auf Schülerwünsche und sie stärker zu beteiligen, ist das nicht der Geist ganz vieler Bildungsreformen seit den 70er Jahren gewesen und damit auch letztendlich ja in gewisser Weise der Status quo?
Nee, tatsächlich gar nicht der Status quo. Die Bildungsreformen fingen so ein bisschen zaghaft an und sind dann wieder versickert. Wir sind in Teilen sehr weit hinter den Schulen der 80er Jahre wieder. Aber im Wesentlichen hat sich das Schulsystem seit der Preußischen Republik in seiner Struktur nicht geändert. Ich kann ja nicht bestimmen, worauf ich gerade neugierig bin. Ich kann nicht bestimmen, wann ich Hunger zu haben habe. Ja, ich habe ein 20-minütiges Fenster, in dem mein Hunger zu sein hat. Ich kann nicht bestimmen, wo ich lerne. Ich kann nicht bestimmen, wie ich lerne. Ich muss sitzen. Wir wissen, dass das für Kinder total bescheuert ist vom Lernen her. Ich muss früh morgens zur Schule gehen. Auch da wissen wir, Kinder schlafen eigentlich noch. Und ich fühle mich permanent als Besucher. Es gab jetzt den deutschen Schultoilettengipfel, weil Schultoiletten halt so ein Ding sind, ja. Und auch ständig ja vandaliert sind. Das hat sich ja auch nicht verändert in den letzten Jahrzehnten. Und die sind vandaliert, weil das so der einzige kleine Ausdruck von Selbstwirksamkeit ist. Der einzige Raum, den ich verändern kann, weil da gerade niemand zuguckt. Und ich müsste den nicht auseinandernehmen.
Ja. Auch der Raum, wo sich Schülerinnen und Schüler gerne zurückziehen, wenn sie mal ihr Smartphone rausholen wollen, wie ich gelernt habe, auch aus eigener Familie. Ihre Erfahrung, ja.
Und ernsthaft, wie traurig ist das, dass wir in diesem, Foucault hat ja gesagt, es gibt drei absolute Institutionen, das sind das Militär, das Gefängnis und die Schule. Und obwohl so viele Lehrkräfte sich so viel Mühe geben, daraus das Beste zu machen, gibt es nicht diesen Ansatz, hey, das ist grundlegend der Lebensort der Kinder und deshalb müssen die Kinder ihn auch mitprägen. Und genau das Gleiche gilt für Arbeitsplätze, für Vereine, für Kommunen, für Gemeinden. Und das wird ja übertragen. Wir lernen das ja, wie sieht unsere Gesellschaft uns, was ist unsere Rolle darin? Und das übertragen wir auf unser Verhältnis zum Staat, unser Verhältnis zu anderen Menschen, unser Verhältnis zur Demokratie. Und aus diesem, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen, wird später, die da oben machen doch eh, was sie wollen.
Hm. Aber ich finde das ja vor dem Hintergrund interessant, gerade auch, wie Sie beschrieben haben, wie so ein kollektives System Schule, ja, auch Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Rhythmen und was auch immer, ja, Talenten in im Prinzip ein System zwängt. Klar, das ist ein Problem. Gibt natürlich auch pädagogische Angebote, ja, auch freie Schulen, die versuchen, darauf anders einzugehen, wo man ja auch merkt, für manche Schüler ist das auch wiederum eigentlich gar nicht das Richtige. Aber was mich da generell gesellschaftlich bewegt, und wir erleben das ja gerade auch in der Diskussion um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, diese Frage, erleben wir eigentlich gesellschaftlich genug kollektive Momente, also Dinge, die gleichzeitig sind, wo wir gleichzeitig an einem Ort sind nehmen Sie auch gerne den Betrieb. Also die Frage, geht man noch gemeinsam in eine Mittagspause? Gibt es sowieso überhaupt noch sowas wie eine Kantine? Das hat natürlich, also all diese kollektiven Momente sind natürlich auch immer Einschränkungen letztendlich des Individualismus. Und ich glaube, wir sind da so ambivalent, weil natürlich diese Ausweitung des Individualismus, Dinge selber zu entscheiden, zu machen, ein ganz starkes Bedürfnis ist. Und wir gleichzeitig aber auch merken, wie wir darunter leiden, dass kollektive Momente, Momente der Begegnung dadurch weniger geworden sind.
Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Ich plädiere nicht für eine Schule, die weniger Kollektiv hat. Im Gegenteil. Nur weil wir alle in Reih und Glied sitzen, ist das kein verbindendes Moment. Wir haben nichts miteinander zu tun. Ja, wir stehen in Konkurrenz zueinander. Wo immer es einen Notenspiegel gibt, profitiere ich davon, wenn mein Nachbar eine schlechtere Note schreibt. Wir wachsen in stetiger Konkurrenz zueinander auf. Und nur weil wir durchgetaktet sind, bedeutet das nicht, dass wir eine Gemeinschaft haben. Denn in einer Gemeinschaft habe ich die Zeit und den Raum zu spüren, was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse meines Nächsten. Und ich habe die Möglichkeit, darüber zu reden und darüber zu verhandeln. Und das ist, was mehr Beteiligung ausmacht. Die Beteiligung ist nicht, jeder macht, was er will und alle leben für sich individuell. Die Beteiligung ist auch nicht, wir machen alle, was die Mehrheit will, bei einer Ja- oder Nein-Frage. Sondern die Beteiligung bedeutet, ich formuliere meine Bedürfnisse, ich höre fremden Bedürfnissen zu. Wir stellen uns die Welt vor, wie sie sein könnte. Wir wägen unsere Bedürfnisse miteinander ab und wir gestalten einen Raum, in dem wir beide gerne leben, gerne lernen, gerne miteinander sind. Ich möchte, dass die SchülerInnen nicht in Reihe und Glied sitzen und nach vorne gucken. Ich weiß, die Schule hat sich davon schon wegentwickelt. Das ist auch gut. Aber ich möchte insgesamt mehr dahin kommen, dass die SchülerInnen miteinander reden, füreinander lernen und lehren und in einen Austausch kommen, weil wir das gesamtgesellschaftlich wieder stärker tun müssen. Wir vereinsamen in diesem neoliberalen Ding, wo jede Kleinfamilie irgendwie auf so einer Insel lebt und nur noch mit dem Auto von A nach B fährt.
Marina Weißband, er hat uns davon erzählt und ich glaube, man kann noch sehr viel mehr dazu finden in ihrem neuen Buch, Die neue Schule der Demokratie, Wilder Denken, wirksam handeln. Jetzt wird mir der Titel auch nochmal klarer. Wir hatten ja auch mit Ihnen im Deutschlandfunk Kultur schon mal ein ausführliches Gespräch. Vor kurzem finden Sie übrigens auch online, wenn Sie das nochmal hören wollen, auf deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunk-App. Marina Weißband, ich sage all das und ich sage das sozusagen mit der Kurve auf das Ende unseres Gesprächs, denn die Zeit, die wir hier gemeinsam hatten, ist leider um. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Alles Gute.
Ihnen auch. Tschüss.